möchte nochmal an die erste Versammlung erinnern. War ein guter Ausspruch in einem Lied, das wir gesungen haben. Eine Strophe, jetzt sofort rufe ich zu dir, Herr. Jetzt sofort lobe ich dich. Und dann kommt ein entscheidender Ausspruch. Nur bei mir liegt die Entscheidung, komm zu dir ich oder nicht. Und das ist gut. Diese Entscheidung, die gilt es auch heute Morgen aufs Neue zu treffen. Das ist natürlich eine einmalige Entscheidung bei unserer Wiedergeburt. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein Jubeltag heute Morgen. Vier Geschwister getauft in unseren Herrn hinein. Was für ein Sieg. Was für ein Grund zu loben, zu preisen. Unser Herr, er ist wunderbar. Und doch, Geschwister, auch jeder von uns muss diese Entscheidung, ich sage bewusst muss, da gibt's auch keine Option B. Wenn wir unseren Herrn kennenlernen wollen, wenn wir ihn genießen wollen, dann müssen wir uns entscheiden, zu ihm zu kommen. Auch heute Morgen ganz praktisch unser Herz ihm zu geben. Sage, Herr, schreibe du in mich hinein, was dir wohlgefällig ist. Und heute Nacht habe ich eine Zeit lang nicht schlafen können. Da kamen mir noch ein paar Verse, wo ich dachte, die muss ich noch mal an den Anfang stellen. Sie steht in Lukas 19, ab Vers 38. Da heißt, gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Also ein Jubelruf vom heute Morgen schon. Dir will ich jauchzen, singen zu Ehr. Und dann kommt Vers 39. Und ich glaube, das kennen wir auch alle. Damals waren es die Pharisäer, die zum Herrn sagten, weiß mal deine Jünger zurecht, die sollen ruhig sein, in meine Worte gesprochen. Und dann weist der Herr zurecht, und ich denke, diese Zurechtweisung dürfen auch wir uns gefallen lassen. Wenn wir es nicht sind, die loben, wenn wir es nicht sind, die jauchzen, dann übernehmen es die Steine. Das wäre zu schade, gell? Das heißt, wir sollen ein Volk sein, das ist der andere Vers, Psalm 89, der Vers 16, manche Verszählung ist wahrscheinlich der Vers 15. Lass uns das gemeinsam lesen. Gesegnet das Volk, das den Jubelruf kennt, o Herr, sie werden im Licht deines Angesichts wandeln. Wir sind das Volk, das hoffentlich den Jubelruf nicht nur kennt. Deswegen, das war vorhin gut, gehaltet euch doch nicht zurück, steht auf und lobt unseren Herrn. Geschwister, wir haben so viel Grund, unserem Herrn zu loben, ihm Dank zu sagen. Sie werden im Licht des Herrn wandeln. Und jetzt dachte ich auch, das brauchen wir in unseren Gemeinschaften. Wir brauchen viel Licht. Dass wenn wir Verse lesen, dass der Herr uns immer wieder aufs Neue berühren kann, immer wieder aufs Neue ansprechen kann, unser Herz erwärmen kann, auch zeigen kann, wie es ihm wirklich entspricht, wie er es wirklich meint. Wie der ganz praktische Ausdruck, ich war da sehr dankbar heute Morgen dafür. Die Gemeinde, sie hat einen praktischen Ausdruck. Und was in diese Verse beschrieben wird, das beschreibt, wie wir miteinander umgehen im Lichte des Herrn. Da ist ein zeitlicher Aspekt drin. Die Liebe ist drin, das Gebet, Besonnenheit, Nüchternheit. Aber nicht ich für mich in meinem Kämmerchen, sondern wir als Geschwister im Hause des Herrn. Und das ist kostbar. Ich möchte einfach auch nochmal einsteigen mit diesem Ausspruch, das Ende aller Dinge aber ist nahe gekommen. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, wenn ihr so eine Stelle lest, in der Hoffnung, dass es eine Reaktion in unserem Herzen gibt, dass wir nicht Menschen sind, die sagen, ja, natürlich, irgendwann, da wird er schon kommen. Sondern ich hatte schon gestern Abend den Eindruck, unser Herr, er will wirklich unser Herz für sich erwärmen, dass wir die Zeit auskaufen, die uns gegeben ist. Es war für mich Donnerstag, der erste Konferenzversammlung sehr eindrücklich. Wir haben uns rechtzeitig auf den Weg gemacht, sind in einen Gigantstau hineingefahren. Warum? Es kam einer ums Leben. Gell? So schnell kann die Zeit vorbei sein. Und das ist auch wichtig, das muss uns auch bewusst sein. Unsere Tage, sie sind nicht unendlich. Auch wenn wir jung sind, dynamisch, voll der Energie, das sind Themen, die sind ja weit von uns weg. Und es ist auch bis zu einem gewissen Punkt gut so. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns schon bewusst machen, die Tage, sie sind kostbar. Jede einzelne Minute zählt. Ja, ich habe einen Vers, 1. Johannes 2, Vers 17 und 18. Da heißt, und die Welt, sie vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und in Vers 18a heißt ein Kindlein, es ist die letzte Stunde. Das sind starke Verse, gell? Und es ist ja schon gut, wenn wir vom Ende aller Dinge reden. Natürlich, da haben wir in erster Linie im Blick, dass unser Herr wiederkommen möchte. Sein Tag, er rückt näher. Auf der anderen Seite ist es auch gut, so wie es in diesem Vers heißt, die Welt, sie vergeht und ihre Lust. Auch das ist kostbar, wenn wir uns das immer wieder bewusst waren. Die ganzen Dinge, die wir heute so hoch achten, für die wir so viel Zeit, ich sage bewusst, oft verbrennen, die werden irgendwann vergehen. Einfach irgendwann vorbei. Zur Arbeit, unsere Karriere, all diese Dinge. Der eine hält sie vielleicht hoch, verbrennt so viel Zeit und Energie und ach, am Ende, es wird vergehen. Und dann heißt es, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Deswegen, es war auch gut, das ist eine bewusste Entscheidung. Es fängt damit an, dass wir unserem Herrn mal sagen, ich will deinen Willen tun. Das ist gut, wenn wir in diesen Willen, den unser Herr hat, mit einstimmen, uns eins macht, Herr, ich will auch. Das kam schon raus, wo es heißt, aber dem Herrn zu sagen, ich liebe dich. Ich brauche dich. Ich lobe dich. Und ich will in deinem Willen erfunden werden. Ich will dir gehorsam sein. Das ist kostbar. Ich habe zwei Punkte dabei. Zwei Stellen, die auch so ein bisschen für uns auch greifbar machen. Ja, die Zeit, sie schreitet fort. Das ist einmal in 2. Thessalonicher. Das ist für mich immer wieder erstaunlich gewesen. Ich habe sehr viele Stellen gelesen, wo es das Ende beschrieben wird, wo beschrieben wird, der Herr, er kommt bald, er steht nah vor der Tür. Die Zeit, sie ist endlich. Und für mich war das erstaunlich, zu was uns das Wort auffordert an diesen Stellen. Da heißt zum Beispiel in 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Wir bitten euch aber, Brüder, im Hinblick auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus und unsere Versammlung zu ihm, dass ihr euch nicht so schnell im Denksinn erschüttern lasst. Dass ihr euch nicht erschrecken lasst. In Vers 3, niemand soll euch betrügen. Und dann spricht er davon, dass ein Abfall kommen wird. Und das ist schon ein Punkt, den wir feststellen. Gott und alles, was Anbetung heißt, es wird immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Spielt immer weniger Rolle. Ist gesellschaftsfähig geworden, gell? Selbst in meiner Jugend war das noch selbstverständlicher, dass es Christen um einen herum gab, die auch mit Freimut bekannt haben. Das wird immer weniger, immer weiter in den Hintergrund gerückt. Auf der anderen Seite ist es auch für uns deswegen ein Schutz zu bekennen, zu loben, als Gegenzeugnis vor dieser Welt. Das ist der zweite Aspekt, Matthäus 24, der Vers 12, da heißt es, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Nehmt ihr das wahr? Ich bin jemand, der sehr viel auf der Straße unterwegs ist. Und ich stelle fest, auf der Straße ist nahezu wie im Kriegsgebiet. Das ist, also wie die Menschen mittlerweile da umgehen, nur damit ich eine Position weiter vorher an der Ampel stehen kann, ohne Rücksicht auf Verluste. Was ist das Problem? Dass die Liebe erkaltet. Und wenn die Nächstenliebe erkaltet, dann nimmt die Selbstsucht zu. Und aus Selbstsucht wird sehr schnell auch Hass dem Gegenüber. Das ist eine Kette, das eine folgt aufs andere. Und das Wunderbare ist aber, das soll uns alles nicht entmutigen. Geschwister, wenn hier steht, das Ende aller Dinge ist nahe gekommen, möchte ich auch sagen, das ist für uns auch das Ziel, auf das wir hinarbeiten. Das ist der Tag, den wir auch auf der anderen Seite herbeisehnen, weil es bedeutet, der, den wir lieben, der, den wir ehren, unser Herr Jesus, er kommt dann wieder und er nimmt uns zu sich. Und doch lässt uns das Wort darüber nicht im Unklaren, dass gewisse Dinge folgen müssen und dass wir uns auch vorbereiten müssen. Nicht einfach nur so durch den Tag hindurch plätschern, alles wird schon irgendwie werden, sondern Hebräer 10 sagt er zum Beispiel als Konsequenz darauf, daher werft euren Freimut nicht weg. Der eine große Belohnung hat, das hat mich gestern schon beeindruckt, wie wunderbar ist eigentlich unser Herr. Er belohnt uns auch noch für unseren Freimut, den er uns gegeben hat. Werft euren Freimut nicht weg. Amen. Und dann spricht er aber schon auch der Wille, den Willen Gottes zu tun. Es braucht auch Ausdauer. Es braucht ein Ausharren. Wie es schon rauskam, es ist nicht immer nur ein Weg des Genusses, ein Weg der Freude. Versteht mich bitte richtig. Es ist ein großer Genuss und eine große Freude. Aber ja, uns sind auch Leiden verordnet. Das hat der Herr nie verheißen, dass sobald wir wiedergeboren sind, dass wir dann ein Leben führen werden ohne Probleme, immer genügend Geld, alles läuft gut. Das ist nirgends verheißen. Aber er hat gesagt, ich bin alle Tage bei euch. Und am Ende dieser Vers, in Vers 37 nochmal, damit denn noch eine ganz kleine Weile, so wird kommen, der kommen soll und wird nicht lange ausbleiben. Amen. Wunderbar, darauf freuen wir uns, dass der Herr wiederkommt. Auf der anderen Seite dachte ich auch, es sind auch noch verschiedene Aussprüche damit verbunden, wie wir mit dieser Information, dass der Herr bald wiederkommen möchte, auch umgehen sollen. Das haben wir gestern auf der Heimfahrt gesprochen. Wir neigen oft dazu, in solche Extreme zu schwappen. Entweder ich verkaufe alles, ich kündige meinen Job und der Herr kommt morgen schon wieder. Das ist es sicherlich nicht. Auf der anderen Seite aber genauso nicht zu sagen, der Herr, der kommt irgendwann. Irgendwann kommt er schon. Heißt in 2. Petrus 3, der Herr, er verzögert die Verheißung nicht, wie manche es für eine Verzögerung achten. Gell? Ja, der Herr, irgendwann wird schon der Tag noch kommen. Nicht heute, nicht morgen. Und es ist auch ein kostbarer Ausspruch, sagt er, sondern er ist langmütig gegen euch. Geschwister, schätzt diese Langmut. Natürlich an dieser Stelle sind auch die vielen gemeint, die unseren Herrn noch überhaupt gar nicht kennen. Geschwister, das dürfen wir nie aus dem Blick verlieren, was das eigentlich bedeutet, wenn ein Mensch unseren Herrn nicht kennt, unseren Herrn nicht aufnimmt in sein Herzen, was dieser Mensch für ein Ende vor sich hat. Für uns ist es ein Ende mit Jauchzen. Das andere Ende ist tragisch. Und so ist es gut, dass heute noch Gnadenzeit ist. Und auch dafür gilt es, die Zeit auszukaufen, dass wir nicht so gleichgültig sind gegen unseren Nächsten. Und auf der anderen Seite dachte ich, auch für uns. Geschwister, es gibt auch in uns noch genügend Punkte, die der Buße bedarfen. Genügend Punkte, die der Herr noch anrühren muss, anrühren darf, anrühren soll, dass er auch uns zur Buße leitet. Es geht um sein Haus, es geht um seinen Vorsatz, seine Herrlichkeit. Und alleine in ein paar Gemeinschaften, die wir bislang hatten, da waren einige Punkte dabei, wo es wirklich gilt, drüber nachzudenken. Wie steht es um mein Herz? Wie steht es um das Gebet? Wie steht es um meine Zeit? Und. Ja, Herr, leite mich zur Buße. Ich will hier gar nicht von sündigen Punkten in allererster Linie sprechen, den Punkt werden wir später noch beleuchten. Aber es ist gut, dem Herrn zu sagen, Herr, wenn du in mir etwas findest, was dir nicht entspricht, auch wenn ich mir vielleicht nichts bewusst bin, das ist ein anderer Aspekt, den die Liebe betrifft. 1. Korinther 10, Vers 11 und Vers 12, ich lese nur einen Teil davon. Da ist, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist, das sind wir. Und dann kommt dieser kleine Nachvers, wo es heißt, darum soll, wer meint, er stehe, zusehen, dass er nicht fällt. Lasst uns nie unseren Stand so selbstsicher einschätzen, dass wir meinen, uns könnte nichts mehr geschehen. Geschwister, es vergeht kein Tag, wo wir nicht bitterlich auf die Gnade unseres Herrn angewiesen sind, wo wir nicht wirklich dem Herrn sagen müssen, ich brauche dich jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Situationen habt, wo ihr so geschmeidig hindurchgeht. Ich würde fast sagen, das sind die gefährlichsten, die uns widerfahren können. Gell? Es kam auch gestern so, wir sind Menschen, die oft dann anfangen zu beten, wenn es uns schlecht geht. Ich möchte heute sagen, lasst uns anfangen zu beten, wenn es uns zu gut geht. Das ist gefährlich, weil, auch die Stelle haben wir später noch, es gibt einen, der ist hier unterwegs und schaut, wenn er verschlingen kann, es ist der Satan, der Löwe, der Brüllende. Der hat auch Interesse daran, dass wir zu Fall kommen. Das ist seine Hauptaufgabe. Die Menschen, die verloren sind, da braucht er sich nicht drum kümmern. Aber die, die den Herrn kennen, da wendet er all seine Zeit drauf, uns in irgendeiner Weise in Versuchung zu bringen, in irgendeiner Weise unser Herz zu beschweren, auf das hoffentlich noch einer zu Fall komme. Gell? Und das ist uns auch als Warnung geschrieben. Sieh zu, dass wenn du meinst, du stehst, dann kann ich nur sagen, dann flieht ins Gebet. Und dann geht dieser Vers weiter. Seid darum, und das schätze ich seit einiger Zeit wieder neu. Wir hatten eine Konferenz letztes Jahr, wo es viel um das Wort ging, um Psalm 119. Nehmt euch mal Zeit, lest diesen Psalm, genießt diesen Psalm. Ganz bewusst nochmal Wort für Wort, Punkt für Punkt, kauen, essen, genießen, den Herrn fragen, nicht alles so selbstverständlich nehmen. Gell, ihr seid hier, seid darum. Davor steht, wenn das Ende ist nahegekommen, seid darum. Das muss in unseren Herzen, ich sage nochmal, muss wirklich eine Konsequenz haben, eine Reaktion haben. Wir sollten nicht Menschen sein, die gleichgültig sind. Das ist nicht gut, gell, sagt der Herr in Offenbarung. Er hasst Lauheit. Sei brennend oder sei kalt. Wenn du kalt bist, der Herr kann entzünden, den Geist in uns neu brennen. Und wenn wir brennend sind, das nächste Scheitchen Holz muss bereit liegen. Gell? Und ich muss sagen, ich habe mich selber mit diesen Worten nochmal beschäftigt. Was ist eigentlich Besonnenheit? Was ist eigentlich Nüchternheit? Ich habe festgestellt, man ist da sehr schnell mit seiner Antwort. Kenne ich schon, weiß ich schon. Und ich dachte, das ist für mich interessant, selbst das ist ein kleiner Auszug. Ich lese ihn euch einfach vor und möchte ihn dann ergänzen mit der geistigen Wahrheit. Da heißt, Besonnenheit bedeutet, ruhig, überlegt und mit klarem Kopf zu handeln. Besonders in schwierigen oder emotionalen Situationen. Gut, kann man mal so als Definition stehen lassen. Dann wird weiter geschrieben, die Besonnenheit denkt nach, bevor sie handelt. Und da ich dachte, nicht nach menschlichem Maßstab. Geistig besprochen würde ich sagen, die Besonnenheit, sie sucht Gemeinschaft, bevor wir tun. Zuerst steht die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Zuerst steht die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Zu wem wollen wir fliehen? Wenn wir alle diese Dinge herannahen, sehen Sie, wem wollen wir fliehen? Wer ist die einzige Hilfe? wenn nicht unser Herr allein, gell? Dann heißt, sie lässt sich nicht von starken Gefühlen wie Wut oder Angst leiten. Und ich dachte, Herr Jesus, meine Seele braucht noch viel mehr Rettung, dass ich in den Situationen, die anstehen, nicht aus mir selber heraus, so wie ich halt bin, reagiere, sondern mit einer erretteten Seele im Vertrauen, dass unser Herr als siegreicher Herr durch die Situation hindurchschreitet. Vor allem dann, wenn es schwierig ist, dann, wenn es eng wird. Sie bleibt ruhig, sie behält den Überblick. Wisst ihr, was ein großes Vorrecht von uns Gläubigen ist? Dass wir in unserem Herrn ruhen können, selbst im Sturm. Das ist besonnen. Uns nicht verrückt machen zu lassen, wenn die Situationen uns entgleiten, wenn alles anders ist, wie wir es uns vorgenommen haben, sondern wir dürfen in unserem Herrn ruhen. Bei ihm gibt es Friede, selbst in den schwierigsten Tälern. Gell? Dann heißt es weiter, die Besonnenheit, sie trifft vernünftige und ausgewogene Entscheidungen. Ich kann nur sagen, die Menschen, Weisheit, die Entscheidungen, die wir treffen, die sind fern von aller Vernunft oft. Aber hier, der Wille Gottes, er ist vernünftig. Ich will deinen Willen tun. Ich will deinen Willen auch noch mehr kennenlernen. Ich will, dass ich in deinem Willen erfunden wird. Und die Nüchternheit, an was denkt ihr da in allererster Linie? Was ist so der Punkt, der uns bei Nüchternheit anspricht? Emanuel?
Der Wein.
Genau, der Wein. Und mir hat es gefallen. Es heißt, Nüchternheit bedeutet, frei zu sein von jeder Art der Berauschung. Jede Art der Berauschung. Und das Zeitalter heute ist ein Zeitalter der Dauerberauschung. Die Menschen, sie müssen sich sogar berauschen, weil was für eine Hoffnung haben sie. Aber auch den Vers hatte ich mir gelesen. 1. Petrus 4, Vers 3. Lese ich auch den zweiten Teil, wo es heißt, indem ihr dahingegangen seid in Zügellosigkeit, Begierden, Schwelgerei, Zecherei, Trinkgelage und gräulichen Götzendienst. Das sind ja alles Ausdruck von Berauschung. Ablenkung könnten wir auch sagen. Ich muss mich ablenken, dass ich mich ja nicht mit dem beschäftigen muss, was mir widerfährt. Ich schiebe es einfach beiseite, lass mich berieseln. Und der Herr, sei nüchtern. Sei nüchtern. Und was ich erstaunlich finde, es sind so viele Stellen im Wort, wo der Herr zu uns sagt, das ist eine Grundcharakteristik von uns Gläubigen, dass wir besonnen sein sollen und nüchtern. Und ich muss sagen, das ist etwas, das bringt das Wesen unseres Herrn mit sich. Ich möchte euch mal vorlesen aus Titus 2, 1 bis 6. Und auch da nochmal diesen Ausspruch von heute Morgen, sage es aber der Gemeinde. Auch hier fängt es ähnlich an. Da wird der Bruder angesprochen zu sagen, du aber rede. Zu wem wollen wir reden? Das ist schon wichtig. Zu wem wollen wir reden? Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und Geschwister, ich schätze schon allein dieses Wort gesund. Gesund, die gesunde Lehre. Ein Muster von gesunden Worten. Gesund zu sein im Glauben. Einen gesunden Sinn zu haben. Oh Herr Jesus, mach uns gesund. Das ist wichtig. Gesund. Und er heißt hier, und es ist wunderbar, die Stelle spricht uns alle an. Deswegen die alten Männer. Wo sind die alten Brüder? Die alten Männer sollen nüchtern sein. Ehrwürdig. Besonnen. Gesund im Glauben. In der Liebe, in der Ausdauer. So, jetzt sind die Schwestern dran. Ebenso die alten Frauen. Gell, die schon lange mit unserem Herrn gehen, bis auf den heutigen Tag treu im Aufbau des Hauses weiterarbeiten, mitbauen, sich hingeben. Und ich sage nochmal, schon wieder ein Grund, unseren Herrn zu loben. Nehmt es bitte nie selbstverständlich. Das ist wunderbar, was der Herr schafft. Das ist erstaunlich. Genau, heißt weiter, ebenso die alten Frauen in einer Haltung, die den Heiligen geziemt, nicht verleumderisch, nicht von vielem Wein versklavt, Nüchternheit, Lehrerinnen des Guten. Und dann geht's weiter, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Und es ist auch gut, wenn wir junge Geschwister uns unterweisen lassen. Ja, es ist immer eine Tendenz in der Jugend, als ich noch etwas jünger war. Aber es ist die Gefahr, dass man immer sagt, ach, die Alten, die verstehen das alles so. Die sind ja alle in einer ganz anderen Situation wie ich heute. Geschwister, lasst euch unterweisen. Wir brauchen alle Unterweisung, wir brauchen alle Erziehung. Damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch im Haushalt beschäftigt, gut zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und auch die jungen Brüder sind angesprochen. Ebenso ermahne ich die jungen Männer, besonnen zu sein. Fühlt euch angesprochen. Amen. Es ist ein Grundausdruck von uns, dass wir eigentlich, und ich sage bewusst eigentlich, besonnen sein sollten und nüchtern. Warum sage ich eigentlich? Weil dieser Satz ist noch nicht ganz zu Ende. Da kommt noch zwei Worte, kommen noch. Und das ist schon die ganze Konferenz durch immer wieder rausgekommen. Da heißt zum Gebet. Besonnenheit und Nüchternheit hat eine Ausrichtung zum Gebet. Wir sind ein Volk, das beten darf. Geschwister, der nächste Punkt, wo wir wirklich Grund haben, unserem Herrn zu loben, unser Herr ist lebendig. Er lebt in uns. Er ist kein stummer Götze, kein toter Götze. Sondern in 1. Petrus 3, Vers 12 heißt es, denn die Augen des Herrn, kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich, aber so ist unser Gott. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Gebet. Erstaunlich. Geschwister, seid wirklich dankbar. Es ist Grund, unserem Herrn zu loben. Wir haben einen Gott, der hat Acht. Der schaut. Und er freut sich darauf, wenn seine Kinder betet. Wir müssen aufpassen, dass solche Dinge von uns nicht irgendwo in einen religiösen Rahmen gezogen werden. Gebet ist mit unser größtes Vorrecht, das wir haben. Damit fängt alles an. Gebet heißt nichts anderes wie Beziehungsleben. Das heißt, ich rede mit meinem Herrn. Ich rede mit meinem Erretter. Ich komme zu ihm. Und ja, an der Stelle möchte ich erst mal sagen, das persönliche Gebet, das jeder von uns hat, das ist nötig, das ist wichtig, das hat seinen Platz. Das brauchen wir über alles. Auch da nochmal ein Psalm aus Psalm 119, der Vers 26. Geschwister, das hat mich seit der Konferenz nimmer losgelassen. Da heißt es, ich habe meine Wege erzählt. Nächster Ausspruch nach dem Komma. Und du hast mir geantwortet. Oh, Geschwister, geht mal mit eurem Herrn spazieren und erzählt ihm einfach eure Wege. Wie es euch geht, wie es um euch steht, was euch beschäftigt, was euch antreibt, eure Sorgen, eure Nöte, was euch plagt. Wem wollen wir es denn erzählen? Natürlich, wir sind auch in Gemeinschaft miteinander. Und das ist der Punkt, wo ich auch heute Morgen nochmal draus raus will. Dieses persönliche Gebet ist nur der Anfang. Es ist ein wichtiger Punkt, wie wir unser Beziehungsleben zum Herrn pflegen. Ich möchte heute Morgen sagen, wenn wir aufhören zu beten Oder ja, wenn das Gebet selten wird, was passiert, wenn ihr nicht mehr mit eurer Frau redet? Dann würde ich sagen, ist die Scheidung nicht mehr fern, bisschen provokativ formuliert. Wenn wir nicht mehr zu unserem Herrn beten, was haben wir noch für eine Hoffnung in uns? Wie brennt unser Herz, wenn ich nicht diese Dinge meinem Herrn anvertraue, ihm Dank sage, ihm meine Sorgen bringe, meine Schwierigkeiten, meine Kämpfe, meine Nöte. Und doch nochmal, es ist nur der Anfang. Und das habe ich schon geschätzt. Wir sind an der Stelle immer wieder vorbeigekommen in Matthäus. Gell? Deswegen hatte ich auch diesen Abschnitt überschrieben mit diesem Ausspruch, der aus dem Gebet kommt. Betet ihr daher so. Das ist auch gut. Und sowas vom Herrn immer wieder sagen zu lassen. Betet ihr daher so. Da muss uns wachrütteln, was ihm wichtig ist, was er will. Den Vers hatte mir schon Matthäus. Trachte zuerst nach seinem Reich. Alles andere, diesen ganzen persönlichen Bereich, ich will nicht sagen, dass wir das nicht aussprechen, aber das weiß unser Herr, dass wir das brauchen. Viel mehr wie wir selber. Und es ist auch Erfahrung, einfach dem Herrn da auch darin zu vertrauen. Zu sagen, Herr, ich glaube dir, die Situation ist gerade wirklich Mist. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Weiß nicht ein, weiß nicht aus. Aber du hast gesagt, wenn ich mich um dein Reich kümmere, kümmerst du dich um mich. Probiert es mal aus. Das will probiert sein, das will ergriffen sein. Soll nicht ein Ausspruch sein, den wir im Kopf haben. Ja, können wir alle wiedergeben. Matthäus 6, Vers 33. Natürlich, wir trachten zuerst nach seinem Reich. Ja klar, machen wir schon. Fordert da auch den Herrn. Aktiviert euren Glauben. Sagt dem Herrn, ich will. Es geht um dein Reich. Es geht um deine Herrlichkeit. Es geht um deine Ehre. Und du hast ja gesagt, du kümmerst dich um mich. Ich verlasse mich auf dich. Gell? Und deswegen ist das Gebet so kostbar. Davor in Vers 7, Matthäus 6, Vers 7, ist auch eine kleine Warnung mit dabei, heißt, wenn ihr betet, ihr sollt nicht leere Worte wiederholen, denn sie meinen, dass sie wegen ihrer vielen Worte erhört werden. Es ist nicht die Menge dessen, was wir reden, sondern das, was uns aus unserem Herz herauskommt, was in der Gemeinschaft mit unserem Herrn erwächst, das ist kostbar, gell? Und dann sagt er in Vers 9, betet ihr daher so. Unser Vater in den Himmeln, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und erstaunlich auch in diesem Gebet, in den folgenden Versen, die ganzen anderen Bereiche, sie sind auch mit dabei. Keine Sorge, das vergisst unser Herr nicht. Er denkt an unser tägliches Brot. Ja, er kümmert sich auch um Schuld und Verfehlung, dass die Beziehungen untereinander gereinigt sind. Am Anfang steht das Lob vor unserem Herrn. Dein Name, er werde geheiligt. Geschwister, es ist auch gut, dass wir uns immer wieder bewusst machen, vor wem stehen wir eigentlich? Wer ist es, der jetzt aktuell mitten unter uns wandelt? Es ist der lebendige Gott. Herr aller Herren, König aller Könige, ist der, der den Feind schon zertreten hat unter seinem Fuß. Es ist der, der uns errettet hat aus diesem Machtbereich des Feindes heraus und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wollt ihr sitzen bleiben noch? Wir haben Grund zu loben. Wenn wir zusammenkommen, macht auch euch mal bewusst, was war denn so diese Woche über, wo ich meinem Herrn einfach Dank sagen kann. Lass doch das Lob hören. So viel Bewahrung. Nochmal, als jemand, der viel auf der Straße ist, ich sage oft zu meiner Familie, ich bin mittlerweile so dankbar, wenn ich abends dort ankomme, wo ich hin wollte. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist Gnade. Der Herr schenkt so viel Bewahrung, so viel Errettung. Dein Name, er werde geheiligt. Aber auch der andere Bereich, dein Reich komme. Für was sind wir gesetzt? Ja, es ist wirklich gut, dem Herrn dankbar zu sein, dass er mich errettet hat, dass er euch errettet hat. Aber diese Errettung, ich sage mal so, sie war zweckgebunden. Der Herr hat uns nicht einfach errettet, damit wir halt gerettet sind und dann ist auch schön. Geschwister, das war lang ein Betrug, dem ich in der Religion aufgesessen bin. Deswegen sage ich es auch immer wieder, mit der Errettung fängt alles an. In der Religion bin ich gelehrt worden, das ist das Ziel. Und ich sage, da ist so viel Zeit verbrannt worden, wo ich mich in Genügsamkeit, ja gut, Ziel ist erreicht, dann leben wir das Leben, warum nicht? Ja, was für ein Betrug. Mit der Rettung fängt alles an. Der Herr hat uns erkauft für sein Reich, gesetzt, seinen Willen zu tun, den Mächten und Gewalten zu verkündigen, wie groß er ist. Nochmal, wenn wir es nicht tun, dann machen es die Steine. Das ist zu schade. Das ist entscheidend, dass wir unserem Herrn in unserem Herzen dafür auch immer wieder aufs Neue einen Weg bahnen. Sind schon so verschiedene Punkte angeklungen. Ich möchte einfach nur auf der Zeit wegen nochmal auf diesen Kolosservers, den wir gestern Abend genossen haben, zurückzukommen. Der fasst das alles zusammen. Kolosser 4, Vers 12. Lasst uns nochmal gemeinsam lesen. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Sklave Christi Jesu, der alle Zeit für euch kämpft in den Gebeten, dass ihr als Vollkommene und völlig gewiss in allem Willen Gottes stehen mögt. Amen. Das fasst diesen ganzen Bereich zusammen, gell? So ein Bewusstsein für das Reich des Herrn, so ein Bewusstsein für das Gegenüber, für die Nöte der Heiligen. Ein Bewusstsein, wo sie stehen, was sie umtreibt, was mangelt. Und ich möchte nochmal einen Punkt ergänzen. Es ist in der ersten Versammlung gesagt worden, wir reden nicht übereinander, nicht negativ, aber in dieser Weise sehr wohl. Wir kämpfen füreinander und es ist gut, wenn wir auch wissen, wie geht es eigentlich dem Geschwister, wo hängt mein Geschwister eigentlich gerade fest mit dieser Ausrichtung, völlig gewiss, als Vollkommene, völlig gewiss in allem Willen Gottes stehen mögt. Geschwister, wir haben viel Grund zu beten. Geschwister, schätzt auch die Gebetsversammlung. Ja, vielleicht scheint es schon ein bisschen wie eine Floskel, da stehen immer wieder Brüder, die vorne sagen, ja, der Dienstag ist Gebetsversammlung und so weiter. Lasst euch diese Ermahnung gefallen. Nutzt diese Zeit. Es ist eine Stunde, vielleicht sind es auch mal anderthalb. Es ist gut, die Zeit einfach bewusst dem Herrn abzusondern, sich eins zu machen und gemeinsam vor dem Herrn, für die Geschwister, für sein Reich zu kämpfen. Dann kommt der nächste Abschnitt, Vers 8. Vor allem habt untereinander eine innige Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Lobt den Herrn für die Liebe. Wir sind geliebt. Und so hat uns schon sogar geliebt, als wir noch Feinde waren. Gell? Und es ist gut, wenn wir über Liebe reden. Es fehlt heute die Zeit, aber nehmt sie euch im Nachgang, auch mal noch ein bisschen durch die Schrift zu gehen und zu schauen, wie sieht eigentlich die Liebe unseres Herrn aus. Füllt diesen Begriff Liebe nicht mit dem, wie ihr euch Liebe vorstellt. Es ist zu kurz. Die Liebe von unserem Herrn ist stets größer. Wenn einer jetzt den Eindruck hat, jawohl, die Bruderliebe, doch, ganz guter Stand schon, sehr gut. Unser Herr ist stets größer. Und da heißt es ja in die Verse davor schon in 1. Petrus, die Bruderliebe sei ohne Heuchelei, die Liebe ohne Heuchelei. Und die Liebe, sie braucht Reinigung. Die Seele braucht Reinigung durch die Wahrheit. Der Herr muss uns immer wieder Licht geben können, wie seine Liebe wirklich ist, wie er mit den Situationen umgeht. Und auch da habe ich mal nochmal nachgeschaut, was heißt eigentlich innig? Innig heißt auf jeden Fall anhaltend. Anhaltend. Die Liebe hört niemals auf. Niemals. Die Liebe ist unauflösbar. Die innige Liebe, das zeigt unser Herr. Er liebt uns. Einfach, weil er uns liebt. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Seine Liebe, sie ist so. Als wir Feinde waren, hat er uns schon geliebt. Er liebt uns auch heute noch, wenn wir in vielen verschiedenen Punkten Schwierigkeiten haben, ihm zu folgen. Seine Liebe, sie bleibt bestehen. Und er will immer wieder unser Herz für sich neu gewinnen. Er wirbt um uns, dass auch wir immer wieder an den Punkt kommen, zu sagen, Herr, ich liebe dich auch. Aber auch da, die Liebe geht weiter zu den Geschwistern. Er hat sie ausgegossen in unsere Herzen hinein. Und ein Vers möchte ich da lesen mit euch, 1. Johannes 3, der Vers 18. Ich schätze in Bezug auf die Liebe sehr den Johannesbrief, der immer wieder sagt, wenn du sagst, dann. Wenn wir reden, dann. Wenn wir meinen, dann. Abprüfbar bis zu einem gewissen Punkt. Und dann sagt er an der Stelle, Kindlein, lasst uns nicht lieben mit dem Wort. Nicht mit dem Wort, noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Liebe kann niemals theoretisch sein. Funktioniert nicht. Liebe ist immer was, was gelebt werden will, was einen ganz praktischen Ausdruck hat. Und einen praktischen Ausdruck von Liebe habe ich überschrieben mit diesem Abschnitt, wenn dein Bruder sündigt. Ich möchte es einfach nochmal ein bisschen gegeneinander abgrenzen. Es gibt diesen Bereich der Liebe, der zudeckt, der erträgt. Das haben wir auch am Anfang schon immer wieder gehört. Gell? Ich muss nicht zwingend auf mein Recht beharren. Das ist ein Bereich, den kann die Liebe bedecken. Macht doch nichts. Ich muss nicht auf mein Recht beharren. Ich muss auch nicht der sein, der seine Meinung immer kundtut. Ich muss nicht der sein, der irgendwie immer... Die Liebe bedeckt sowas, gell? Den Vers kennen wir. 1. Korinther 13, Vers 6 und Vers 7. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Das ist ein Hinweis auf den zweiten Aspekt. Aber sie freut sich mit der Wahrheit. Sie bedeckt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Geschwister, das ist gut, wenn diese Liebe in uns wirkt, im Umgang miteinander, dass wir nicht jedes Wort, das der Bruder sagt, auf die Goldwaage legen, nicht jedes Räuspern interpretieren, nicht jeden Blick, oh, jetzt bestimmt erwischt. Gell? Nein, das tut uns nicht gut. Das sät Zwietracht in unsere Herzen. Und wo die Liebe erkaltet, sind wir ganz, ganz schnell im Bereich der Heuchelei, weil wir wissen ja, wir sollen einander lieben. Sieht schwierig aus, dann tue ich mindestens mal so, als ob so wäre. Das ist schlimm, gell? Heuchelei hasst unser Herr. Sei warm oder sei kalt. Liebe ohne Heuchelei. Und dann möchte ich doch sagen, es gibt einen Punkt, eine Sache, die die Liebe nicht bedecken kann. Warum? Weil sie der Herr auch nie bedeckt hat. Aus dieser Stelle könnte man so ein bisschen rauslegen, natürlich, Liebe bedeckt alle Sünden, also wir können einfach sündigen, passiert nichts, der Herr bedeckt es schon. Wenn ich meinen Bruder sündigen sehe, macht doch nichts, der Herr, der wird schon. Ich habe zwei Aussprüche dabei, die von unserem Herrn selber kommen. Und es ist gut, wenn wir uns das gefallen lassen. Lukas 17, Vers 3. Als ich es gelesen habe, das war wirklich ein starkes Wort. Da heißt, hütet euch. Hütet euch. Wenn dein Bruder sündigt, so tadle ihn ernsthaft. Und wenn er Buße tut, vergib ihm. Das ist eigentlich eine wunderbare Zusammenfassung von diesem Abschnitt. Gell? Die Liebe des Herrn, sie ist niemals großzügig mit Sünde umgegangen. Er wird mir in der Bibel keine Stelle finden, wo der Herr sagt, ach, mach doch nichts. sondern die Liebe des Herrn beleuchtet es sehr scharf. Warum? Römerbrief sagt uns es auch, der Sünde Sold ist der Tod. Sünde hat immer Konsequenzen, immer. Ganz am Anfang, wir waren getrennt von Gott. Ist euch das bewusst? Jetzt sind wir nahe geworden und doch ist es nicht so, dass wir nicht mehr sündigen könnten. Auch das passiert uns. Aber deswegen sollten wir nicht großzügig mit Sünde umgehen, sondern ein Herz füreinander haben, einander aufhelfen. Das ist nochmal eine Stelle, wo der Herr selber sagt, Matthäus 18, Vers 15. Da heißt es, wenn nun dein Bruder sündigt, das heißt, zeigt auch irgendwo, wir haben schon auch ein Bewusstsein für unsere Geschwister, sehen uns im Lichte des Herrn in seiner Liebe. Und der Herr wird uns schon zeigen, wenn ein Bruder in irgendeinem Punkt daneben geht, sündigt. Und es ist nicht was, wo wir schlecht übereinander reden würden, sondern es ist ein Punkt, der uns ins Gebet treiben sollte, weil dann sagt dieser Vers weiter, so geh hin, weise ihn zurecht, starkes Wort. Ich würde sagen, es braucht einfach auch sehr viel Gemeinschaft, sehr viel Gebet, sehr viel herzliches Empfinden, sehr viel Liebe, ein Bewusstsein auch für das, wie es um uns selber steht. Und wie dringend wir oft genauso darauf angewiesen sind, dass wir Vergebung erfahren. Zwischen dir und ihm allein hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Stark. Es ist nicht unsere Verantwortung, wie das Gegenüber darauf reagiert. Der, der hört, muss das Hörende vor dem Herrn bewegen. Der, der spricht, muss das, was er spricht, vor dem Herrn bewegen. Und alles andere obliegt unserem Herrn. Und noch ein starker Vers zu diesem Abschnitt, Jakobus 5, 19 und 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abgeirrt ist und jemand bekehrt ihn, so wisse er, dass der, welchen einen Sünder vom Irrtum seines Weges bekehrt, dessen Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden bedecken wird. Lob den Herrn. Und ist mir irgendwie in der Vorbereitung auch bewusst worden, wenn wir das nicht tun, warum sagt er hier, eine Menge von Sünden bedecken wird? Wenn wir Sünde laufen lassen, Sünde gebiert, weitere Sünde. Eine Sünde folgt die nächste und die nächste und die nächste, weil es uns trennt von unserem Herrn, weil er die Beziehung gestört ist. Und auf was müssten wir dann zurückgreifen, wenn die Beziehung zum Herrn gestört ist? Dann müssen wir auf unser eigenes zurückgreifen und aus uns selber entstehen diese Dinge. Aus unserem Herz. Deswegen lasst uns mit Sünde in seinem Haus sehr ernsthaft umgehen. Es geht ja nicht darum, dass wir uns gegenseitig richten würden. Es geht nicht darum, dass wir da, jetzt muss ich dir mal sagen, das. Es geht um ein Herz, das die Geschwister gewinnen will. Das zurückführen möchte, dass wir am Schluss gemeinsam loben und preisen. Das ist das Ziel, gell? Und den Bereich der Gastfreiheit, den möchte ich nicht mehr beleuchten. Die Zeit, sie läuft davon. Aber ich möchte sagen, Gastfreiheit ist einfach ein Ausdruck praktischer Liebe. Beschränkt euch nicht nur auf die Einladung Sonntagmittags zum Essen. Das mag sein, ist eine Art der Gastfreiheit. Aber das Kostbare ist, Gastfreiheit macht was mit uns. Zeigt auch in einem gewissen Punkt, ich muss mich, wenn ich gastfrei sein will, von mir selber lösen, von meinem Familienegoismus. Wir machen das halt schon immer so. Nee, ich muss auf dich Acht haben. Was hast du für einen Bedarf? Was brauchst du? Wie geht es dir? Was kann ich dir Gutes tun? Das ist wunderbar. So ist die Liebe des Herrn. Amen.